Herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Folge des Naturschutz- und Geschichtspodcasts Back and Then. Wir sitzen immer noch, wie in der letzten Folge, im Garten von Ernst Paul Dörfler. Also wenn ihr zwischendurch wieder Vogelgezwitscher, Traktoren, Geräusche oder ähnliches hört, das lassen wir ganz bewusst drin, dann wisst ihr, wo wir sind. Und anders als in der letzten Folge werden wir uns diesmal ein bisschen mehr der Gegenwart und der Zukunft widmen und auch über Ernst Paul Dörflers aktuellstes Buch Aufs Land sprechen. Und deswegen gebe ich jetzt wieder ab an meine beiden liebenswerten Co-Moderatorinnen Elisa und Tobias. Viel Spaß bei der Folge.
Ja, auch nochmal von mir. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Wir haben ja in der letzten Folge damit aufgehört mit Ihrem Verhältnis zur Politik. Genau, Sie haben sich aber ein Stück weit aus der Politik zurückgezogen und verfolgen nun andere Wege, um Ihre Ziele zu verfolgen und ihre Inhalte zu den Menschen zu tragen. Und ein Medium, was sie da besonders häufig benutzen, ist das Buch. Und die erste Frage würde sich einmal darauf beziehen, warum haben sie sich überhaupt für das Medium des Buches entschieden, um jetzt die Inhalte aus ihrem Werk aufs Land zu verbreiten?
Ja, theoretisch hätte ich auch Sänger werden können, aber ich kann nicht so gut singen, sonst könnte ich die Botschaft anders überbringen. Das ist wohl meine einzige Fähigkeit, das Schreiben, der Umgang mit Worten, mit Sprache, um die Inhalte, die mir wichtig sind, an das Publikum heranzutragen.
Und Probleme, die Sie schildern und wie auch schon der Untertitel des Buches verrät, sind Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang, die Sie behandeln und mit der Lösung aufs Land zu bewältigen versuchen. Was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Vorstellung aufs Land? Würden Sie einmal gerne das, ja, diesen Inhalt, diesen zentralen Inhalt einmal kurz paraphrasieren, was wir uns überhaupt darunter vorstellen können?
Ja, der Titel lautet Aufs Land, aber ohne Ausrufezeichen. Es ist ja ein Buch über meinen Lebensweg, der vom Land in die Metropole und zurück aufs Land mich führte und meine Erfahrungen teile ich. Das heißt nicht, um es gleich mal klarzustellen, dass ich alle Großstadtbewohner auffordere, die Metropole fluchtartig zu verlassen und aufs Dorf zu ziehen. Nein, auch in Zukunft wird die Mehrheit der Bevölkerung in Städten. Und das ist auch in Ordnung so. Aber die ländlichen Räume, die Ökosysteme, die Wälder, die Flüsse, die Seen, die Böden, die Landschaft, die biologische Vielfalt, die haben wir in den ländlichen Räumen zu bewahren. Und da liegt ja unser Problem. Ja, wir haben die Klimakrise, wir haben die Naturkrise, Artensterben, wir haben Wasserkrise. Und darum müssen wir uns endlich kümmern. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur die übrig gebliebenen Menschen, die noch auf dem Land leben, sondern auch die Menschen, die in den Städten ihr Zuhause haben. Denn das Wichtigste für unser Überleben, das entsteht tatsächlich in den ländlichen Räumen. Das ist die Luft, Sauerstoff, das Klima, Wasser, die Nahrung, die Rohstoffe, die Energie, die Erholungsräume, die biologische Vielfalt. Das alles lässt sich in den Metropolen nicht herstellen. Und wir leben in einer Kulturlandschaft. Das heißt, diese Landschaft mit diesen ökologischen Leistungen bedarf eines nachhaltig wirtschaftenden Menschen. Und die brauchen wir. Wenn wir diese Krisen leben wollen, vor denen wir stehen, brauchen wir Menschen, die diese Probleme anpacken und lösen. Und das kann man nicht von der Stadt aus machen. Wir brauchen Klimamanager, wir brauchen Wassermanagement, Naturschutzmanagement. Händeringend werden Menschen gesucht, die sich um diese Dinge kümmern. Wenn wir das nicht schaffen, denn die Stadt lebt von den Leistungen des Landes. Die Stadt ist, um es mal zugespitzt zu sagen, der Ökoparasit des Landes. Wenn die ländlichen Räume nicht mehr das liefern, was zum Überleben wichtig ist, dann stirbt die Stadt und die Bewohner. Das heißt, die Verantwortung liegt nicht nur bei den Menschen in den ländlichen Räumen, die Verantwortung liegt vor allem sogar, weil dort die Mehrheit lebt, in den Städten. In den Städten muss die Erkenntnis wachsen, dass sie eine Mitverantwortung tragen für den Erhalt dieser natürlichen Lebensgrundlage.
Ich glaube auch dadurch, dass Sie ja schon meinten, dass natürlich auch weiterhin, auch wenn man jetzt Ihrem Vorschlag oder auch Ihrer eigenen Lebensführung folgt, weiterhin die Masse der Menschen in den Städten wohnen würde, würde man ja auch den bösen Zungen entgegnen, dass vielleicht durch die Entwicklung aufs Land eben dann auch das Land wieder ein Ort der Überbevölkerung werden könnte und eben diese Bewegungen, die Sie gerade erwähnt haben, nicht mehr stattfinden könnten. Wenn man in Ihr Buch hineinliest, dann fällt einem aber auf, dass Sie eben nicht meinen, jetzt alle müssten aus den Städten aufs Land ziehen, sondern Ihr Vorschlag wäre, dass nur eigentlich der Wohnraum, der auch beispielsweise schon vorhanden ist auf dem Land, aber nicht mehr bewohnt wird aktuell und ja auch teilweise zerfällt, einfach wieder genutzt wird, sodass einfach diese Verteilung von Stadt und Land sich wieder ein bisschen mehr ausgleicht und eben nur ein bestimmter Prozentsatz von denjenigen, die beispielsweise auch schon den Wunsch in sich tragen, aufs Land zurückzukehren oder ja dorthin zu kehren, eben wieder diesen Wohnraum wahrnehmen.
Sehr gut zusammengefasst. In den Städten leidet man unter schmerzhaften Mietsteigerungen, Wohnungsnot. Und in den ländlichen Räumen stehen doppelt so viele Wohnungen leer, wie in den Städten gesucht werden. Dieses Haus, in das wir vor 40 Jahren eingezogen sind, war eine Ruine, baufällig, unbewohnt. Und das haben wir entdeckt und aus eigener Kraft, mit eigenen Ressourcen, mit Hilfe von Nachbarn. Nachbarschaftshilfe war damals völlig normal. Firmen gab es nicht, die ein Haus saniert haben. In Ordnung gebracht, so dass man drin wohnen kann. Das Hauptziel war übrigens schon damals Wärmedämmung, 40 Jahre. Weil damals war schon klar, wer es wissen wollte, konnte es wissen. Wir leben von schöpfbaren Ressourcen, Energieträgern und was begrenzt vorhanden ist, wird irgendwann knapp. Was mal knapp wird, wird irgendwann mal teuer. Und das kann dann zu Konflikten führen. Und deswegen Hauptziel war, vorhandene Bausubstanz retten, sanieren, wärmedämmen, um mit möglichst wenig Energie gut leben zu können. Wir haben in diesem Ort, wie in vielen anderen Orten, immer noch sehr viel Leerstand. Und die Mieten, hier ein halbes Dutzend Wohnungen stehen ja leer, 400 Euro für 2,5 Zimmerwohnung warm. Das kann man, wenn man in Berlin oder in Potsdam oder in Hamburg lebt oder in München, sich kaum vorstellen. Aber die Wohnungen sind vorhanden, bezugsfertig. Man kann einziehen. Und es gibt hier auch sehr viel zu tun. Und zwar ohne zu pendeln. Pendeln ist absolut out. Pendeln hat keine Zukunft. Gependelt wird ja nur noch, weil das Pendeln subventioniert wird durch die Pendlerpauschale. Es ist eine umweltschädliche Subvention. Und jährlich werden viele Milliarden Euro Steuergelder in diese umweltschädliche Subvention gesteckt, laut Umweltbundesamt. Das wird keine Zukunft haben. Deswegen Wohnen und Arbeiten wieder zusammenführen. Und das kann man im ländlichen Raum.
Genau, und auch nicht nur, wie Sie im Buch beschreiben, nicht nur, dass jetzt alle zum Beispiel in der Landwirtschaft arbeiten, sondern Sie haben ja auch innovative Ideen geliefert, zum Beispiel sowas wie dann Coworking Space oder dergleichen, dass man auch vom Land aus Arbeit machen kann, die man sonst vielleicht auch in der Stadt verrichten würde, also nicht, dass alle jetzt in die Landwirtschaft gehen müssten, sondern eben auch noch andere Arbeitsräume schaffen könnte. Möchten Sie dazu vielleicht nochmal was sagen?
Ja. Unbedingt, weil das noch überhaupt nicht in den Köpfen angekommen ist. Natürlich müssen wir uns um Nahrung kümmern, Landwirtschaft, Gartenbau, das weiß jeder. Aber in den ländlichen Räumen haben wir auch Wälder. Die brauchen einfach Menschen, die sich um diese sterbenden Wälder kümmern. Wir haben Moore, die sind in Deutschland weitestgehend trockengelegt. Und die trockengelegten Moore stoßen genauso viel Treibhausgase aus wie die gesamte Industrie in Deutschland. Wenn wir Klima schützen wollen, müssen wir die Industrie auf Wasserstoff umstellen, aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Moore wieder mit Wasser gesättigt werden. Das alles geht nicht im Handumdrehen. Das sind Generationenaufgaben. Die Flüsse müssen renaturiert werden, um uns vor Hochwasser und vor Dürre zu schützen. Die Seen müssen saniert werden, die sind überdüngt. Das sind alles Generationenaufgaben. Die müssen wir jetzt anpacken. Und dafür brauchen wir engagierte Menschen. Die haben wir viel zu wenig in den ländlichen Räumen. Also es ist eine Einladung an Menschen, die sich eventuell in naturnaher Umgebung wohlfühlen und sich mit diesen Herausforderungen auch identifizieren. Das muss nicht jeder machen.
Meinen Sie aber, dass es dennoch darüber hinaus auch etwas bringen würde, wenn Personen, die jetzt zum Beispiel sich nicht so groß in diesem Teil beruflich bewegen, also jetzt sich zum Beispiel nicht mit Wäldern oder Mooren auskennen und trotzdem gerne den Weg aufs Land finden wollen, würde das auch schon uns helfen, um diese großen Klima- und Naturprobleme bewältigen oder anzugehen?
Ja, man kann ja auch viele Berufe heute ausüben, egal wo man wohnt. Ja, Internet macht es möglich, Homeoffice macht es möglich, Pflegeberufe werden auch in ländlichen Räumen gebraucht. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ein ganz breites Spektrum tätig zu werden. Dazu gehört halt ein bisschen Kreativität, auch ein bisschen Mut dazu. Ja? Zum Beispiel kann man auch ehemalige Bauernhöfe zu Seniorenbauernhöfen entwickeln, um alte Menschen zu betreuen. Oder eben Tourismus auf dem Land. Es gibt viele Möglichkeiten, sich im ländlichen Raum zu engagieren und den Lebensunterhalt zu verdienen. Und man braucht, wenn man auf dem Land lebt, bei weitem nicht so viel Geld. Man ist auch krisenresilienter, also widerstandsfähiger gegenüber Krisen. Ich produziere Obst, Gemüse, Kartoffeln, Nüsse zu 100% selbst. Ich kaufe gar nichts ein. Ich brauche keinen Kühlschrank, weil ich habe alles frisch. Und diese Möglichkeit führt auch dazu, dass für mich Preiserhöhungen gehen an mir vorüber. Das tut mir nicht weh, mir persönlich, weil ich hab's. Der Preis für meine Nahrungsmittel ändert sich nicht. Der Preis war vor 20, 30 Jahren der gleiche wie heute. Das ist mein Engagement, mein Kümmern um die Pflanzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, hier sein Leben mit wenig Geld und vor allem auch gleichzeitig klimaschonend und naturschonend zu realisieren. Das ist und gesundheitsfördernd, muss man auch dazu sagen. Das, was man selbst produziert, ich backe meine Brötchen selbst, werden wir nachher noch verkosten. Das sind Bio-Brötchen und ich habe jetzt mal ausgerechnet, was ein Brötchen kostet. Ich hole das Getreide vom Ökobauern und die Materialien, Energiekosten 5 Cent für ein Bio-Vollkornbrötchen. Und da muss man sich fragen, wenn man ein Bio-Vollkornbrötchen im Supermarkt kauft, was kostet das und wer kriegt eigentlich das ganze Geld? Und das ist auch so ein Thema, wir sollten uns die Frage stellen, wem gebe ich eigentlich mein Geld und was macht er damit? Ja? Schont er unsere Lebensgrundlagen oder ruiniert er sie? Und das ist auch die Aufgabe für die Menschen, die in der Stadt leben und dort leben wollen. Es ist wichtig, eine Bereitschaft zu entwickeln, die Dinge zu belohnen, die unsere Lebensgrundlagen erhalten und andere Dinge zu boykottieren, die unsere Lebensgrundlagen ruinieren.
Und würden Sie sagen, dass dadurch wir hier eben auch eine Idee haben, die Sie vorstellen, die eben nicht nur die Heilung der Natur, sondern auch die Heilung des Menschen anstrebt, dadurch, dass man in ihrem Prinzip eben nicht nur verzichtet, sondern auch gewinnt, also beispielsweise, indem man Geld spart und von eigen angebauten Früchten lebt und dergleichen. Also dass die psychologischen Gesichtspunkte eben auch auf dem Land so aussehen können, dass man eben durch den fehlenden Lärm, durch die frische Luft und dergleichen resilienter wird, dass hier eben auch der Mensch gerade gewinnen kann?
Das war ja letzten Endes auch ein entscheidender Grund, warum ich Berlin verlassen habe und wieder der Natur näher kommen wollte. Mich hat der Lärm genervt, war ständig irgendein Lärmpegel, bin sehr geräuschsensibel. Die Abgase der Autos fand ich auch nicht sehr berauschend und es fehlte auch das Grün unmittelbar in der Umgebung und ich hatte auch keine Möglichkeit, mich um meine Nahrung zu kümmern. Ich war angewiesen auf Geld verdienen und Geld ausgeben. Und das ist für mich als Lebensinhalt einfach zu wenig. Ich möchte auch selber kreativ und körperlich gleichermaßen tätig sein, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und Gesundheit ist für mich das allerhöchste Gut. Für mich sind die ländlichen Räume, wenn man es denn auch will, eine Quelle für psychische und körperliche Gesundheit. Es hängt letzten Endes immer von jedem selbst ab. Man kann in der Stadt gesund leben, man kann im Land gesund leben. Aber im Land habe ich einfach was Umweltbedingungen wie Lärm und Luft und Landschaft angeht, bessere Möglichkeiten.
Genau, und ich glaube auch, dass Sie darauf eingehen, dass man halt sowohl in der Stadt und auf dem Land versuchen kann, gesund zu leben. Was aber der Vorteil natürlich auch auf dem Land ist, dass man ja trotzdem schafft, die Natur auch vielleicht stärker zu schützen. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Aber wenn man in Ihrem Buch nachschaut, dann scheint es ja schon, dass wir eben eigentlich diesen Weg aufs Land brauchen, um eben bestimmten Problemen habhaft zu werden. Wie jetzt zum Beispiel, was Sie schon angesprochen haben mit den Wäldern oder den Mooren. Also dass es eigentlich notwendig ist, um diesen großen Problemen wie Klimakrise, Monokultur, Konsumzwang oder so zu entfliehen. Und eben auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Was in der Stadt, meinen Sie, schwerer zu verfolgen wäre?
Man kann in der Stadt nicht alles machen, was man auf dem Land machen kann. Also zum Beispiel, es geht jetzt nicht nur um Nahrung, sondern es geht auch um Energie. Ich kann hier einfacher Sonnenenergie nutzen. Ich habe auch einen Keller, ich brauche keinen Kühlschrank. Wenn ich Wäsche wasche, nehme ich von der Sonne erwärmtes Wasser. Also es gibt viele Möglichkeiten, wenn man es will, das Klima zu schützen, also Energieverbrauch zu reduzieren. Ich habe auch keinen Wäschetrockner, keinen elektrischen. Ja, das macht bei mir die Wäscheleine und die Sonne. Man muss aber dafür auch eine Bereitschaft haben und Interesse daran haben, diese bequemen Lösungen, technischen Lösungen, sich davon zu verabschieden. Denn es sind keine nachhaltigen Lösungen. Es gibt einfach bessere Lösungen. Und da bietet das Land tatsächlich ein bisschen eine ganze Reihe bessere Möglichkeiten, um klimabewusst und naturbewusst zu leben.
Sie haben ja gerade über die Vorteile des Landes gegenüber der Stadt gesprochen. Gibt es denn aber andersrum auch dann bestimmte Berufsgruppen, für die ein Landleben einfach nicht möglich ist? Zum Beispiel, ich denke da an Ärzte. Das ist ja zum Beispiel nicht möglich, ein Krankenhaus in jedem Ort aufrechtzuerhalten. Universitäten, Beschäftigte dort. Wie sehen Sie die Situation?
Also Stadt und Land haben beide eine Existenzberechtigung. Wobei sowohl in der Stadt als auch auf dem Land es Ärzte geben sollte. Denn manchmal gibt es Situationen, wo man medizinische Behandlung braucht. In den Städten haben wir zum Teil sogar eine Überversorgung an Ärzten, zum Teil. Dem Land haben wir eine schreiende Unterversorgung. Aber es ist richtig, die Stadt ist der Ort der Bildung, der Kultur, auch der Unterhaltung. Das sind ja alles Dinge, die Menschen suchen und brauchen. Die sind aber für einen Menschen, der auf dem Land lebt, nicht unzugänglich. Also die Stadt ist für den Menschen, der auf dem Dorf lebt, keine verbotene Stadt. Städte sind erreichbar. Ich kann die Kultur, die Bildung, die Unterhaltung in Anspruch nehmen. Wir sind ja nicht in Sibirien. Ja, die nächsten Städte sind erreichbar. Wir haben öffentliche Verkehrsmittel. Man kann klimafreundlich auch in die nächste Stadt gelangen, um diese Vorzüge der Stadt zu genießen. Theater zu gehen, ja, ins Kino zu gehen. Aber wer geht schon jede Woche einmal ins Theater, ins Kino? Also ich denke, das wird auch ein bisschen überbewertet, wenn man aufgrund des fehlenden Theaters auf dem Dorf nicht in einen Landkreis ziehen will.
Ja, da spielen ja natürlich viele Faktoren eine Rolle. Das heißt also auch, wie Sie eben angesprochen haben, dass das Pendeln reduziert werden soll. Da meinen Sie jetzt nicht den Ausbau der öffentlichen Nahverkehrsinfrastruktur, so dass dann wie bisher oder vielleicht sogar zukünftig noch viel besser Land und Stadt Verbindung finden.
Ja, Stadt und Land gehören zusammen. Eine meiner Hauptsätze in meinem Buch aufs Land: Die Stadt profitiert vom Land und das Land profitiert von der Stadt. Und dieses Zusammenwachsen, Zusammenrücken, das ist ja eigentlich schon im Gange. Das gibt es schon. Also es gibt nicht mehr die typische Landbevölkerung, die typische Stadtbevölkerung, weil die jungen Menschen aus den ländlichen Räumen gehen natürlich in die Städte zur Ausbildung. Ein Großteil bleibt dort, ein Teil kommt zurück. Und die bringen natürlich auch städtische Kultur mit aufs Land. Und auch was Einkaufen angeht oder Konsum angeht, viele nehmen auf dem Land auch, wie auch in der Stadt, die Lieferung über Dienstleistungen in Anspruch. Was man auf dem Land nicht so hat wie in der Stadt, ist natürlich diese riesige Auswahl, diese riesigen Angebote an Konsumgütern. Aber ich brauche keine 100 Käsesorten. Ja? Mir reichen 3 oder 5.
diesen Austausch auch von genau dieser Lebensweise, dass man auch mit etwas weniger Auswahl gut leben kann. Und aber auch der Stadtbevölkerung, die ja auch ihre gewissen Interessen, Theater und Ähnliches, sie haben das Kulturunterhaltungsangebot angesprochen, halten sie diesen Austausch an Menschen, die mal Stadtbevölkerung waren, zum Land gehen oder umgekehrt, dann auch für sehr wichtig, damit da gegenseitig auch die Toleranz gefördert wird und das Verständnis für die jeweils anderen, dass da irgendwo ja eine Zusammengehörigkeit einfach ja, sein muss.
Ja, dieser Austausch ist nötig. Er ist sehr fruchtbar, mit Konflikten verhaftet, aber Konflikte sind dazu da, um sie auszutragen, um diese Debatten zu führen, wie soll das Dorf aussehen, wie muss ein Vorgarten, sollte ein Vorgarten aussehen. Also dieser Austausch ist eminent wichtig, damit es eine Entwicklung gibt.
Und finden Sie auch, dass Menschen auch jetzt trotz vielleicht noch nicht vorhandener Arbeitsplätze, so wie Sie ja auch angesprochen haben, im Landwirtschaftsmanagement, im Waldmanagement, im Flussmanagement, ja auf das Land auch gehören, sollten trotzdem schon mal die Leute proaktiv kommen, auch mit dem Risiko, vielleicht finanzielle Einbußen zu haben oder vielleicht dann doch wieder zurückgehen zu müssen, weil sie einfach das nicht länger als einen gewissen Zeitraum ohne Arbeit aushalten.
Es gibt jede Menge Arbeit, es gibt auch zunehmend jede Menge unbesetzte Stellen. Es werden händeringend Klimaschutzmanager gesucht. Naturschutzmanagement, habe gerade erst vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, es wird dringend jemand gesucht für ein Rebhuhn-Monitoring. Rebhuhn vom Aussterben bedrohter Agrarvogel. Auch was Wassermanagement angeht, die Stellen sind zum Teil zu 90% gefördert. Die sind da, aber es fehlt an Bewerbern. Es ist noch gar nicht angekommen. Ja, es fehlt, weil inzwischen begriffen wurde, wir müssen etwas machen. Es gibt ja ein 4-Milliarden-Programm zur Renaturierung unserer Ökosysteme, weil sie kaputt sind, weil sie krank sind. Und das erledigt sie nicht von selbst. Wir müssen uns darum kümmern. Das ganze Problem der Artenvielfalt, des Aussterbens der Arten. Wenn wir uns nicht drum kümmern, ändert sich nichts. Es wird weiter ausgestorben. Und dazu braucht es einfach Menschen, die zumindest das Interesse haben. Es werden ja auch Quereinsteiger genommen. Man muss nicht unbedingt diese Ausbildungsrichtung haben. Gewisse Vorbildung ist gut. Wenn man im ehrenamtlichen Bereich vorher tätig war, dann ist man durchaus geeignet. Also, es mangelt nicht an Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und es werden zunehmend mehr dafür geschaffen, wenn wir die ökologischen Probleme lösen wollen. Die großen Probleme liegen in den ländlichen Räumen, was Renaturierung und Sanierung angeht.
Und dann ist Ihre Ansicht eher oder Ihre derzeitige Blickwinkel eher, dass diese Stellen schon da sind und dass das Land quasi bereit ist für die einen gewissen Teil der Stadtbevölkerung oder müsste zuerst auf vielen ländlichen Gebieten noch Infrastruktur verbessert werden, dass denn auch solche digitalen Arbeitsplätze, die von zu Hause aus betrieben werden können, überhaupt erst richtig möglich sind. Oder auch von der Verkehrslage her, dass die ländlichen Orte überhaupt auch erst mit öffentlichem Nahverkehr gut erreichbar sind. Ist das schon irgendwo größtenteils auf einem Stand, wo Sie sagen, damit können wir loslegen oder sind wir noch nicht so weit?
Ja, ich würde sagen, es ist höchste Zeit, sich umzuschauen in den ländlichen Räumen. Es gibt, glaube ich, noch viel zu viel überholte alte Vorstellungen. Denn was Internetzugang angeht, sind die meisten ländlichen Räume schon relativ gut versorgt. Und die noch nicht gut versorgt sind, das ist eine Frage, die relativ kurzfristig gelöst wird. Weil es haben inzwischen alle erkannt, ohne schnellen Internetzugang kann man keinen Zuzug erwarten. Die ländlichen Räume brauchen den Zuzug. Also Infrastruktur, Verkehrsanbindung. Okay, man kann in ländlichen Räumen nicht die Taktung erwarten, die man in den Metropolen hat, weil ganz einfach die Nachfrage nicht da ist. Und ich bin auch der Meinung, man kann in den ländlichen Räumen auch sparsam neben dem Fahrrad ein Auto einsetzen, um zum nächsten Bahnhof zu kommen oder zur nächsten Stadt zu kommen. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Hinderungsgründe, sich auf dem Land umzuschauen nach neuen Einstiegsmöglichkeiten, als viele glauben. Das Land hat sich verändert. Es ist tatsächlich auch moderner geworden.
Und wie sieht es aus mit der finanziellen Lage? Also muss man ein bestimmtes Budget mitbringen, um sich auf dem Land etablieren zu können? Also zum Beispiel jemand, der beispielsweise in einem Verein arbeitet und nicht allzu viel Gehalt hat, wäre es für so eine Person trotzdem möglich, diesen Schritt aufs Land zu wagen, oder braucht man schon ein bestimmtes finanzielles Puffer, um das realisieren zu können?
Generell ist es so, dass das Leben in Städten deutlich teurer ist als auf dem Land. Die Mieten sind teurer und man ist sehr viel abhängiger vom Kaufen müssen. Und das kommt auch noch dazu, in der Stadt wird man natürlich als Kunde viel stärker umworben durch Werbung. Auf dem Land verschont mich die Werbung, wenn ich jetzt mal von der digitalen Werbung absehe. Also die Verführung, Geld zu erarbeiten, um es auszugeben, ist auf dem Land wesentlich geringer. Also man kommt mit wesentlich weniger Geld aus, wenn man es denn will. Ja, und man kann auch vieles selbst erledigen. Das fördert übrigens auch die Kreativität. In der Stadt ist man ja Verbraucher, Konsument. Man nimmt die Produkte in Anspruch und die Dienstleistungen. Ja, auf dem Land kann man Produkte und Dienstleistungen zum Teil selbst oder durch Nachbarschaftshilfe realisieren. Ich denke, das Geld ist kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil, wer unter Geldnot leidet oder Geldsorgen hat, der ist auf dem Land gut aufgehoben. Da kann man die Sorgen vergessen. Also ich habe sie vergessen.
Kommen wir noch einmal zurück zur Natur und dem Potenzial, was Ihre Idee aufs Land für die Natur hätte. Könnten Sie vielleicht in ein paar Sätzen paraphrasieren, was Sie denken, was der konkrete Gewinn für die Natur wäre, wenn wir dieser Idee folgen, wenn mehr Menschen diesen Weg aufs Land finden? Wodurch würde die Natur konkret gewinnen?
Wenn man sich für den Naturschutz interessiert und etwas dafür tun will, ist man natürlich auf dem Land besser aufgehoben als in der naturfernen Stadt. Obwohl auch in der Stadt Natur nötig ist, das werden wir sicherlich noch besprechen. Sich vor der Haustür zu engagieren, ist einfacher. Man erlebt ja auch die Natur viel unmittelbarer, täglicher, nicht nur im Urlaub oder mal am Wochenende. Und man kann sich dann auch mit anderen zusammenschließen. Wir haben hier eine Bürgerinitiative gegründet, Zerbst blüht auf. Positive Botschaft, ja. Drei Schwerpunkte, weniger Abfall in der Landschaft, mehr biologische Vielfalt, Blühwiesen und mehr Wasser in der Landschaft halten. Und das ziehen wir konsequent durch und gewinnen immer mehr Menschen, die sagen, ja, da mache ich auch mit. Ja, also wenn man es auf Land zieht, selbst Ideen mitbringen, Angebote machen und nicht darauf warten, dass mir hier was geboten wird. Das ist aber so das Typische in der Stadt. Man wartet hier auf Angebote, man hat viel zu viel Angebote in der Stadt, man kann sich kaum entscheiden. Man ist zerrissen vor vielen Angeboten. Hier muss man sie zum Teil selber machen. Aber das fördert natürlich wieder die Kreativität.
Und würden Sie sagen, dass dann eben der direkte Kontakt mit der Natur es schafft, eine Sensibilität für die Natur zu erzeugen? Also beispielsweise jetzt wie Ihre Bürgerinitiative, die sich gebildet hat, dass gerade sowas auch aus dem direkten Kontakt mit der Natur erwächst?
Ja, wir haben hier einen großen, schönen Fluss, die Elbe, und wir haben ja auch verschiedene Gewässer und haben gesehen, dass diese Weiher, diese Gewässer immer schmutziger wurden, Algenmassenentwicklungen. Und das war mal ein Badegewässer. So, das hat dazu geführt, das ist auch schon etwas länger her, dass die Idee geboren wurde, hier muss was passieren. Erstens kein Abwasser mehr einleiten von der Tierzuchtanlage und zweitens den Schlamm rausholen. Und das haben wir dann auch gemacht in Zusammenarbeit mit den Behörden. Und man belohnt sich ja dadurch auch selbst. Ja, man stellt wieder einen Zustand her, der wünschenswert ist, von dem ich auch profitieren kann, von einem sauberen See, in dem man baden könnte. Und so ist es auch mit dem Wald. Ich erlebe jetzt, wie der Wald stirbt. Ja, er liegt tatsächlich im Sterben. Und da etwas zu unternehmen, um den Wald als Ökosystem wieder zu erhalten, das liegt doch in meinem Interesse. Der Wald ist mein Nachbar. Der Wald beschenkt mich jeden Tag, ja, mit frischer Luft, mit Erlebnissen, mit Naturkontakten. Das fördert meine Gesundheit. Ich denke, diese Nähe zur Natur bringt sehr, sehr viel Motivation, dafür auch was zu tun. Wenn man in der Stadt lebt, kann man natürlich für Naturschutzverbände spenden. Richtig, finde ich auch gut. Aber wenn man so fern ist von der Natur, dann berührt einen das doch so weniger, dass da irgendwo im Wald stirbt. Man erlebt ihn ja nicht.
Und wie würden Sie das Konzept bezeichnen? Also wir reden jetzt darüber, dass Personen aus der Stadt aufs Land gehen oder insgesamt das Landleben wieder lebendiger wird, man die Nähe zur Natur sucht und auf diesem Weg, über diesen Weg der Natur hilft? Was halten Sie von dem Konzept, dass man die Natur in die Stadt holt? Würde das nicht die Natur vielleicht sogar mehr entspannen, weil eben sie hat die Rückzugsräume in den ganzen Landbereichen, also überall da, wo keine Menschen leben, und wir würden die ganzen Menschen in die Städte zu sortieren, würde davon das Land vielleicht sogar mehr profitieren?
Also grundsätzlich, die Stadt braucht mehr Natur. Ich fordere ja weniger graue Infrastruktur, mehr grüne Infrastruktur, mehr blaue Infrastruktur in der Stadt, damit die Stadt auch gesund und lebenswert ist. Wäre für mich überhaupt Bedingung, wenn ich überhaupt in die Stadt ziehe, und autofrei möchte sie bitte auch noch sein. Das finde ich, ist wirklich eine Schlüsselforderung. So, die zweite Hälfte. Ja, das ist so ein Gedanke, da muss ich doch drüber schmunzeln. Weil eine solche Frage höre ich auch hin und wieder von Stadtmenschen, die sehr naturfern sind. Die denken, wenn der Mensch sich zurückzieht und dann so konzentriert in der Stadt wohnt, dann hat die Natur wieder mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Die Natur würde sich entfalten, aber sie wird eine Wildnis bekommen. Ja, aber wir haben ja eine Kulturlandschaft. Wir haben die meisten Flächen, nutzen wir ja 50% Ackerfläche, 30% Wald, und die brauchen zum großen Teil, also Wiesenfelder brauchen den Menschen. Es ist nicht entscheidend, dass dort Menschen wohnen, es ist entscheidend, wie die Menschen sich dort verhalten und wie sie wirtschaften. Arbeiten sie flächendeckend mit Giften, wie in der intensiven Landwirtschaft, dann schaden sie tatsächlich der Natur und der biologischen Vielfalt und dem Boden und den Gewässern. Aber man kann es auch anders machen. Man kann giftfrei ökologisch wirtschaften und auch tiergerecht, ja, dem Tierwohl entsprechend wirtschaften. Aber das braucht Menschen. Und zwar mehr Menschen, als wir derzeit haben. Das Problem war ja, in der Vergangenheit, die Menschen wurden in den ländlichen Räumen ersetzt durch Maschinen, durch Energie und Chemie. Die wurden überflüssig. 1990 wurden 80-90% der Menschen, die hier gearbeitet haben, plötzlich überflüssig, arbeitslos. Ich denke, wir brauchen wieder sehr viel mehr Mensch statt Chemie, Energie und Technik, um harmonisch mit der Natur umzugehen, um auch die biologische Vielfalt zu halten. Also alles in Ruhe zu lassen, sich zurückziehen, bringt Wildnis, okay, brauchen wir zum Teil. Aber der größte Teil ist eben keine Wildnis. Wir wollen ja auch von irgendetwas leben. Ja, brauchen ja Rohstoffe, wir brauchen Holz, wir brauchen Nahrung. Wir halten Nutztiere. Und wenn wir das ordentlich machen wollen, dann können nicht alle Menschen in der Stadt leben.
Also ist der Mensch nicht der Feind der Natur, sondern er hat nur richtig mit ihr umzugehen. Und gerade dann kann die Natur auch vom Menschen profitieren.
Genau, besser kann man es nicht sagen.
Wenn ich jetzt eigene Landerfahrungen reinbringe, ist es mir häufiger schon begegnet, dass aber auch Personen auf dem Land gerade die wildere Natur auch als unbequem empfinden und auch viel mit Pestiziden oder dergleichen arbeiten, Waschbären in Fallen fangen und töten oder so. Denken Sie, dass das umgekehrt auch aufgebrochen werden muss, also dass auch die Bevölkerung auf dem Land wieder mehr Freund von der Natur werden sollte?
Das, was ich auf dem Land beobachte, den Einsatz von Herbiziden, um ein paar Halme zwischen den Fugen zu bekämpfen, das kann ja in der Stadt kaum noch stattfinden, weil da gibt es dieses Grün nicht mehr. Wenn es das gäbe, würde es möglicherweise auch so praktiziert werden. Richtig ist, dass wir einen anderen Umgang mit den Lebewesen, mit der Vegetation lernen. Denn die Siedlungsgebiete sind ja häufig letzte Rückzugsgebiete für die biologische Vielfalt, für die Insektenvielfalt. Und da geht es darum, jetzt, wir denken auch drüber nach, was hat uns eigentlich dazu gebracht, dass wir die Grünflächen alle rasieren, regelmäßig? Was ist das eigentlich für eine Wertvorstellung? Was nützt es eigentlich? Und ich glaube, das ist letzten Endes eine kulturelle Erscheinung, eine Modeerscheinung wahrscheinlich sogar, die wir überwinden müssen, denn dieser Umgang mit Grünflächen kostet Arbeitszeit, also dieses ständige Mähen, ja, Arbeitszeit, Energie, Geld und richtet auch Schaden an. Also hier ist ein Wertewandel dringend, dringend nötig. Und das geht wahrscheinlich nur über die Köpfe und über neue Leitbilder und über neue Vorbilder. Mein Vorgarten ist ja eine Provokation. Absichtlich, aber es ist noch mehr als eine Provokation. Ich habe mir dabei was gedacht. Dieser Vorgarten ist eine Art Klimaanlage für das Gebäude. Es schützt vor dem Eindringen der Kälte und es dämmt vor Hitze. Wenn man ein Stückchen weitergeht, ist alles versteint gepflastert. Wir hatten mal ein Jahr, das ist schon eine Weile her, starken Frost. Die Wasserleitungen sind eingefroren, aber nicht bei mir, sondern dort, wo alles schön betoniert und versteint ist. Das ist aber nur ein Ereignis, denn dort, wo ich Leben, Vegetation vernichte, habe ich auch immer einen höheren Energiebedarf zum Heizen. Weil die Energie wird viel schneller abgeführt. Und wenn man energiesparend und klimaschonend leben will, dann brauchen wir sehr viel mehr Vegetation um unsere Häuser herum. War früher übrigens völlig normal. Ja, früher hatten die Menschen nicht die Zeit und auch nicht die Technik, um ständig ihren Rasen zu mähen oder da etwas zu betonieren. Und übrigens, das Betonieren, das kostet ganz viel Klima. Da steckt Zement. Der wird bei 1500 Grad gebrannt. Erdgas. Das alles meide ich. Ich lasse lieber die Vegetation so wachsen, wie sie wächst. Und Wege brauche ich auch keine Pflastersteine. Wege entstehen, wenn wir sie gehen. Ja, ich benutze die Wege so, dass die Vegetation kurz gehalten wird. Nicht immer den gleichen Pfad, dann wächst nämlich gar nichts mehr, sondern ein bisschen immer im Wechsel. Ich spare Arbeit, spare Zeit und habe lebendige Natur.
Also würden Sie sagen, dass man eben, dass aufs Land nicht der Rückzug ist, beispielsweise aus der Bekämpfung von Klimakrise oder dergleichen, sondern dass man auf dem Land auch gerade sehr viel für die Natur tun kann. Also alle Menschen, die auf dem Land leben, können eben Dinge tun, was Sie gerade beschrieben haben, um eben auch dieser Klimakrise und dergleichen entgegenzutreten.
Also aufs Land zu gehen ist niemals ein Rückzug, wenn man es will. Ich bin aufs Land gegangen, weil ich mir dadurch mehr Möglichkeiten erhofft habe, mich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und diese Möglichkeit habe ich hier. Und ich habe auch die Möglichkeit, hier Kraft zu schöpfen. Für mich ist die Natur ja auch eine Energie- und Kraftquelle. Ja, ich bin ja nicht so gestresst, wie wenn ich, habe ja mal in Berlin-Mitte gewohnt, ja. Das war Stress. Dann war ich am Abend fix und alle. Hier kann ich zur Erholung mal einen kleinen Abstecher in den Wald machen. Ich habe wieder die Energie, die ich brauche, um diese wichtigen Dinge auch wirklich in Angriff zu nehmen und andere Menschen mitzunehmen.
Jetzt sind wir ja schon bei den Wegen des Engagements, also dass eben auch das Buch aufs Land eigentlich eine Möglichkeit aufzeigt, wie man sich engagieren kann im Naturschutz, Klimaschutz. Was würden Sie denn jetzt jungen Menschen beispielsweise empfehlen, die sich auch für Klimaschutz und Naturschutz einsetzen möchten? Welche Wege würden Sie diesen Menschen raten?
Also da muss jeder auch selber gucken, was zu ihm passt. Es ist ganz wichtig, ich halte es für ganz wichtig, sich zu organisieren, zu vernetzen, Gleichgesinnte suchen, um gemeinsam irgendetwas anzupacken, was vor der Haustür ist, was nötig ist. Es ist aber genauso wichtig, sich politisch zu engagieren. Wenn wir nämlich die politischen Entscheidungen der Generation überlassen, die in den letzten Jahrzehnten die Entscheidung getroffen haben, nämlich Investitionen vor allem in Straßeninfrastruktur, Parkplätze, dann wird sich nicht viel ändern. Wir brauchen also wirklich viele frische, junge Geister, die in diesen lokalen Parlamenten die neuen Ideen einbringen. Möglichst nicht allein machen, dann fühlt man sich verlassen, sondern gemeinsam kandidieren und mitbestimmen. Das ist ja eigentlich die Chance der Demokratie. Wir können es alle machen. Ja, und ich glaube, die junge Generation hat ja auch ganz viele Kompetenzen und Vorteile. Sie sind ja viel redegewandter als die Generation, die vor Jahrzehnten hier gelebt hat. Und sie hat gute Argumente, ist gebildet, kann überzeugen und Mehrheiten schaffen. Viel Glück dabei.
Dankeschön. Und würden Sie sagen, dass im Vergleich zu Ihrer Zeit, als Sie noch jung waren und angefangen haben, sich für Klimakrise, Klimaschutz einzusetzen, dass im Vergleich dazu die heute junge Generation diese ganzen Argumente mehr aufnimmt, also dass sie mehr zuhört, wenn es heißt, im Kampf gegen Klimakrise und Klimawandel etwas zu unternehmen? ist die Bevölkerung heutzutage zugänglicher
also,
für ihre Theorien und Vorschläge?
Also müssen wir die Zeiträume mal unterschiedlich betrachten. In der DDR, als das Buch Zurück zur Natur erschienen ist, habe ich ein unglaubliches Interesse erlebt. Ja, die Seele war voll. Nach der Wende wollte keiner mehr was davon hören. Und das hat wirklich mindestens 2 Jahrzehnte gedauert. Das war unbequem, Spaßverderber, Wirtschaftsfeind, Gegner des Aufschwungs und Öko-Taliban, alle solche Dinge. Und man musste sich schämen. Man sollte sich öffentlich schämen, für diese Dinge zu engagieren. Nach der Wende. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Und zwar, nachdem diese Probleme wirklich offensichtlich sind. Man kann sie nicht mehr verdrängen. Wir sehen tagtäglich die Probleme, Überschwemmung, Waldbrände, Hitzerekorde und so weiter, Dürreprobleme. Und sie kommen auch in den Hauptnachrichten. Das ist auch etwas Neues. Und das erreicht natürlich jetzt auch die Menschen. Und die werden jetzt zunehmend sensibler und nachdenklicher. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage der jungen Generation. Alle Generationen müssen jetzt ran. Die ältere Generation, die die Probleme verzapft hat. Und die neue Generation, die die Zukunft, das Leben noch vor sich hat. Ja, gemeinsam sind wir stark.
Dann würde ich jetzt noch zwei Fragen formulieren, die so ein bisschen einen Ausblick liefern sollen. Würden Sie morgen aufwachen und ein Wunder wäre passiert? Wie würde das aussehen?
Ja, ich hätte eine Idee. Die Gier gäbe es nicht mehr. Und alle diejenigen, die zu viel haben, mehr haben, als sie wirklich brauchen, es gerecht aufteilen. Die zu wenig haben. Und das sind gar nicht so sehr diejenigen, die in unserem Land leben, sondern auf unserer Erde, in unserem gemeinsamen Haus.
Ja, eine sehr spannende Antwort. Und dann die letzte Frage. Was ist eine Entwicklung, die Sie bereits beobachten und die Ihnen schon gefällt, beziehungsweise schon Ihrem Weg irgendwie weiterhilft?
Es gibt ganz, ganz viele kleine Zellen, Kristallisationskeime nenne ich sie, in vielen verschiedenen Orten, wo darüber nachgedacht wird, wie eine Gesellschaft ohne Zwang zum Wachstum funktionieren könnte. Es gibt viele Initiativen, die auf Regionalität, auf Saisonalität der Nahrung achten. Und diese vielen kleinen Initiativen, die sind im Schatten der großen Ereignisse. Und die verdienen mehr Beachtung und auch mehr Zulauf. Also früher hieß es Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Wie es heute heißen müsste, muss ich noch überlegen, ja. Aber sich vereinigen, um diese neuen Wege gemeinsam zu beschreiten, die es ja gibt. Es ist nur eine Frage des Wollens, des Engagements. Und alle diejenigen, die sich auf den Weg machen, sind auch davon beseelt und sind auch, glaube ich, wirklich endlich aus dieser Lage herauszukommen, dieser Lage der Ohnmacht.
Dann ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und dieses fruchtbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, Ihnen auch. Und genau, dann bedanke ich mich recht herzlich und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, die wir dann wieder gemeinsam hoffentlich alle erleben werden. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.